Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen untereinander, aber eben vor allen Dingen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Ja, wir wollen uns heute Morgen mal ein Lied näher anschauen. Es gibt ja in der Bibel die unterschiedlichsten Lieder, man kann auch sagen die unterschiedlichen Lobgesänge, die uns da die Bibel aufzeigt. Und sie sind auch in ihrer Art, in ihrer Aussagekraft, in ihrer Bedeutung recht unterschiedlich. Ich denke mir zum Beispiel an den Lobgesang, an das Lied der Hanna aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 2. Oder denke mir an das Lied der Lea. Oder was uns vielleicht etwas bekannter ist, nicht diesen Lobgesang von Mose und Miriam nach dem Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer. Oder um auch einen Blick in das Neue Testament zu werfen, zum Beispiel die Lobgesänge der Maria und des Zacharias. Oder auch der Lobgesang von Paulus und Silas im Kerker von Philippi. Und wir wollen uns heute Morgen mit einem Lied befassen, das es auch ganz schön in sich hat. Und zwar ist es ein Lied, das es heute nicht mehr ins Gesangbuch schafft. Es ist auch ein Lied, das keine Chance mehr hat, gesungen zu werden. Ganz abgesehen davon, dass uns natürlich die Noten fehlen. Und in diesem Lied, ja, wird berichtet, was damals geschehen war. Damals, als Teile des Volkes Israel in einer ganz schwierigen Situation die Überhand behielt, über eine Übermacht, in dem also der lebendige Gott ein meteorologisches Wunder hat geschehen lassen und sie somit aus einer ganz bedrängenden Situation herausholte. Wir tauchen ein in die Zeit der Richter, also wir kommen schon etwas näher an den Text heran. Wir tauchen also hinein in die Zeit der Richter. Und die Zeit der Richter war für das Volk Israel eine ganz düstere, eine ganz schwierige, eine ganz schlimme Situation. Nicht nur, dass das Volk Israel sich damals geistlich gesehen in einem desolaten Zustand befand. Da ist die Rede, dass sie sich andere Götter erwählt haben. Aber wie gesagt, nicht nur eben das, sondern sie waren auch in einer ganz schwierigen, einer ganz schlimmen wirtschaftlichen und militärischen Abhängigkeit und Unterdrückung. Immer wieder fielen fremde Völker ein, bedrohten dieses Land. Ja, und das muss man ganz nüchtern sehen, wenn der lebendige Gott nicht durch die unterschiedlichsten Richter immer wieder erbarmend eingegriffen hätte, tja, das Volk wäre absolut von der Bildfläche verschwunden. Und unter dieser Anzahl der Richter, die uns da in dem Richterbuch aufgezählt werden, taucht auch eine Frau auf. Und nun wissen wir sicherlich, worum es geht. Es geht um Deborah. Und die Deborah hat ein Lied gesungen, ein Siegeslied. Man könnte es als Siegeslied bezeichnen, als Triumphlied bezeichnen. Und bevor wir also jetzt uns dieses Lied, dieses Triumphlied, dieses Siegeslied näher anschauen, möchte ich erstmal einige Verse vorlesen. Nun hat dieses 5. Kapitel im Richterbuch ja 31 Verse. Und wir wollen jetzt nicht alle 31 Verse lesen. Ich habe einige ausgewählt und ich hoffe, sie so ausgewählt zu haben, dass wir den Zusammenhang verstehen, dass der Zusammenhang eben nicht verloren geht. Also, Richter Kapitel 5. Beginnen wir mit dem ersten Vers. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn des Abinoams, in jener Zeit und sprachen, lobet den Herrn, dass Führer in Israel anführten, dass willig sich zeigte das Volk. Und dann weiter in Vers 7. Es mangelte an Führern in Israel. Sie mangelten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Israel wählte neue Götter, da war Krieg in ihren Toren und kaum ein Schild oder Speer zu sehen unter 40.000 in Israel. Und dann weiter mit Vers 12. Wohl auf, Deborah, wohl auf und singe ein Lied. Mache dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams. Da stieg ich hinunter, der Überrest des Edlen, des Volkes, des Herrn. Der Herr selbst fuhr herab unter den Helden. Von Ephraim zogen herab, deren Wurzeln in Amalek waren. Hinter dir her, Benjamin, inmitten deiner Volksstämme. Von Machir kamen Befehlshaber und von Sebulon, die den Zählstab handhabten. Auch meine Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah. Und Issachar ward wie Barak im Tal gesandt, folgte ihm auf dem Fuße nach. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Blöken der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Gilead verblieb jenseits des Jordan. Und warum hielt sich Dan bei den Schiffen auf? Assa saß am Gestade des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Sebulun aber ist das Volk, das sein Leben dem Toten preisgibt, und Naphtali auf den Anhöhen des Feldes. Die Könige kamen und stritten. Da stritten die Könige der Kanaaniter zu Tamach am Wasser Megiddo. Beute in Silber machten sie nicht. Die Sterne am Himmel kämpften mit, sie verließen ihren Bahnen und stritten wieder Sisera. Der Bach Kishon riss sie fort, der feindliche Bach, der Bach Kishon. Meine Seele tritt kräftig auf. Und der letzte Vers, also müssen umkommen, o Herr, alle deine Feinde. Die aber ihn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Ich hoffe, dass wir also den Zusammenhang da erkennen können, worum es in diesem Siegeslied, in diesem Triumphlied der Deborah geht. Und die Deborah wird ja hier als, man müsste jetzt eigentlich auch noch Teile des vierten Kapitels lesen, aber das erwähne ich dann. Die Deborah wird ja hier als Richterin, sie wird als Prophetin und sie wird als eine Mutter in Israel bezeichnet. Und vor allen Dingen der prophetische Aspekt, der kommt bei der Deborah dadurch zum Tragen, dass sie jetzt von Gott beauftragt worden ist, wiederum den Barak zu beauftragen, eine für Israel ganz bedrängende Situation eben zu entschärfen. Und zwar war es ja so, dass Jabin, der König von Hazor, mit seinem Feldhauptmann Sisera dieses Land, vor allen Dingen den nördlichen Teil Israels, 20 Jahre lang schon unterdrückte. Und somit diesen nördlichen Teil vom mittleren und südlichen Teil Israels abschnitt. Und es galt eben jetzt darum, diese militärische Nordriegel zu knacken. Das war also jetzt die Aufgabe. Und das ist jetzt nun interessant an der Deborah zu sehen, dass sie enorme Führungsqualitäten zeigte. Dass also an der Deborah einige Führungsprinzipien sichtbar werden, die wir uns jetzt einmal näher anschauen wollen. Und zwar war es ja nun zunächst mal so, dass Deborah diese Not sah und dass die sich gebrauchen ließ, nicht diese Not auch wirklich abzuhelfen. Sie war also eine Frau, die sich weigerte, die bestehenden Verhältnisse anzuerkennen. Und ihr Entschluss wird ja vor allen Dingen deutlich im Vers 7, wo sie dann sagt, es mangelte an Führern in Israel, sie mangelten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Also das zunächst mal, Deborah sah also diese wirklich die Not des Volkes und ließ sie von Gott gebrauchen. Das zweite was ist, Deborah suchte sich auch Hilfe. Sie suchte sich auch Hilfe. Und zwar steht dann im Vers 6, aber allerdings im vierten Kapitel des Richterbuches, dieselbe sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams von Kedesh Naphtali. Also, in dieser schwierigen Situation wurde sie also sozusagen von Gott beauftragt, ja, jemanden zu suchen, der ein Fachmann auf diesem Gebiet war. Und das war eben dieser Barak. Aber nun war das nicht so ganz einfach mit dem Barak. Und Deborah versucht ihn jetzt wirklich zu motivieren. Dieser Barak muss wohl ein guter Soldat gewesen sein, eben auch ein Fachmann auf militärischem Gebiet, aber man hat so den Eindruck, dass er ein wenig ängstlich, dass er ein wenig furchtsam, dass er ein wenig zögerlich war. Und da versuchte sie ihn natürlich jetzt zu motivieren. Und das machte sie in 3 Schritten. In einem ersten Schritt konfrontiert sie den Barak mit dem Befehl Gottes. Nicht im 6. Vers von Richter 4, da heißt es, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und ziehe auf den Berg Tabor, nimm 10.000 Mann mit dir von den Kindern Naphtali und Sebulon. Also Debor sagt quasi zu Barak, Barak, du weißt, was Sache ist, mach das jetzt, geh das jetzt an, das ist nicht mein Wille, sondern das ist Gottes Wille. Und dann gibt sie in einem 2. Motivationsschritt ihm, dem Barak natürlich auch natürlich Verheißung mit auf den Weg. Die Verheißung, die Gott da gegeben hat. Und zwar eben im Vers 7 von Richter 4. Denn ich, Gott, will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, mit seinen Wagen und mit seinen Haufen zu dir an den Bach Kishon ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. Natürlich, liebe Geschwister, natürlich wissen wir, dass mit einem Auftrag Gottes natürlich noch lange nichts geschehen ist. Denn solch ein Auftrag, ja, er kann auch zum Dauerauftrag werden, wenn es nicht zur Ausführung dieses Auftrages kommt. Und da macht jetzt die Debora noch einen weiteren Motivationsschritt. Es ist quasi so, dass sie durch, ja, wie soll man das sagen, dass sie quasi durch ihre Gegenwart die Entscheidung des Baraks erzwingt. Denn der Barak sagt ja zu der Debora, also wenn du mitziehst, dann ziehe ich auch mit. Gehst du aber nicht mit, dann gehe ich auch nicht mit. Nun kann man natürlich Vermutungen anstellen, nun kann man natürlich darüber spekulieren, warum er diese Worte so gesagt hat. Gut, wir wissen es jetzt nicht. Aber ist auch egal, was für Gründe das gewesen sein mögen. Die Debora zögerte also keinen Moment, sie sagte, ja, ich gehe also mit. Und so hat wirklich die Debora da also wirklich Führungsqualitäten gezeigt, dass sie wirklich diesen Barak so weit brachte, dass er letztlich dieses kleine Trüppchen aufstellte und dass sie dann in diese Schlacht gezogen sind. Und nun muss man ja das mal ganz nüchtern sehen. Diese Schlacht war ja eigentlich keine Schlacht. Diese Schlacht schien ja mehr so ein meteorologisches Ereignis gewesen zu sein. Das nämlich der lebendige Gott, weil er es zur richtigen Zeit enorm regnen ließ, dieser kleine Bach namens Kishon dermaßen über die Ufer getreten ist, dass die gegnerischen Truppen mit ihren Militärwagen, mit ihren eisernen Militärwagen, wahrscheinlich hatten sie auch eine starke Infanterie, dass sie also da nicht weiterkamen. Und dass das möglich ist, das können wir uns ganz gut vorstellen. Ich meine, wir haben ja hier in diesem Jahr wirklich auch sehr viel Regen gehabt, vor allem in Süddeutschland. Und da haben wir es ja im Fernsehen jetzt öfteren überlegt, dass kleine Bäche wirklich zu reißenden Strömen werden können. Und so war es eben damals auch. Gott ließ es zur rechten Zeit enorm regnen. Dieser kleine Bach Kishon trat über die Ufer und die gegnerischen Truppen also kamen nicht weiter, sodass also Gott auf diese Art und Weise das Problem gelöst hat. Man könnte jetzt sagen, eigentlich brauchte er gar nicht Barak und seine Truppen. Nicht? Und wenn wir dann noch lesen, nicht, das waren mal gerade 10.000 Mann. Und von der Gegenseite hören wir, dass sie also 900 eiserne Militärwagen hatten und wahrscheinlich auch eine sehr starke Infanterie. Und dann, was wird von diesen 10.000 Mann gesagt, konnten die sich irgendwie bewaffnen? Nein, das konnten sie auch nicht. Lesen wir ja in Vers 8, und kaum ein Schild oder Speer zu sehen unter 40.000 in Israel. Und da haben sie dann 10.000 Mann ausgewählt und dieses kleine Trüppchen zog dann los. Also menschlich gesehen würde man sagen, ein Himmelfahrtskommando, nicht ein Kamikaze-Unternehmen, nicht ein total ungleicher Kampf, purer Selbstmord, nicht vergleichbar mit dem Kampf David gegen Goliath. Aber der lebendige Gott dreht die Machtverhältnisse total um. Und dann entstand wieder eine ungleiche Kampfsituation, aber diesmal zugunsten des Volkes Israels. Nee, und was hat der lebendige Gott gegen Militärtechnik eingesetzt? Naturgewalten. Und das finde ich schon interessant. Gott mit den Naturgewalten gegen, das muss man jetzt sagen, gegen jetzt die kümmerliche erscheinende Militärbewaffnung der Kanaaniter nicht. Und wie gesagt, eine total ungleiche Kampfsituation ist jetzt entstanden zugunsten Israels und das Volk steht staunend vor dem Sieg Gottes. Und dieses Lied, dieses ganze Lied der Deborah, ist uns ja eigentlich vielmehr bekannt durch den letzten Vers, durch diesen allerletzten Vers. Die ihn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Ich glaube, es gibt auch so ein Lied, wenn ich das so in Erinnerung habe. Aber erwartet bitte nicht von mir, dass ich das jetzt vorsinge. Also auf jeden Fall habe ich das in Erinnerung. Nicht? Aber ich denke mal, dass wir dieses Lied eher von diesem Vers aus kennen. Nicht, die ihn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und ich finde das schon bemerkenswert, dass in diesem militärischen Stück, dass da von Liebe die Rede ist. Und genau das, liebe Geschwister, genau das ist das Thema dieses Liedes. Die Liebe. Um das, was meine oder was unsere Beziehung im Innersten zu Gott ausmacht. Darum geht es wirklich. Darum geht es wirklich, dass wir diesen lebendigen Gott lieben. Und das wissen wir ja auch. Das ist ja letztendlich auch das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel. 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Da heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist unser Gott, der Herr allein. Und dann heißt es weiter, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und mit all deinem Gemüt. Und darum geht es in diesem Lied. Das ist im Grunde genommen das Thema. Und das war es auch, liebe Geschwister, was auch im Neuen Testament ja prägend und bestimmend sein sollte. Nicht erinnern wir uns doch an die Worte, die Jesus Christus nach seiner Auferstehung zu dem Petrus sagte. Simon Petrus, hast du mich lieb? Und zwar in der Weise, bist du in der Weise mit mir verbunden, dass du sagen kannst, ja Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Also das ist diese Frage heute Morgen an uns. Woran kann man die Liebe zu Gott festmachen, jetzt hier bezogen auf dieses Lied, auf dieses Siegeslied der Deborah? Und in diesem Lied kommt ein erstes erstaunliches Kennzeichen zum Ausdruck, woran man die Liebe zu Gott festmachen kann, nämlich an einem Willen. Und dieser Begriff taucht ja immer wieder in diesem Siegeslied auf. Nicht zum Beispiel in dem zweiten Vers heißt es zum Beispiel, lobet den Herrn, dass Führer in Israel anführten, dass sich willig auch zeigte das Volk. Nicht? Also das ist das erste Kennzeichen, woran man die Liebe zu Gott festmachen kann, an einem Willen. Dass es eben damals tatsächlich führende Leute in Israel und auch Teile des Volkes gab, die wirklich bereit gewesen sind, in diese Schlacht zu ziehen, die wirklich willig gewesen sind und das zu tun, was ihnen der lebendige Gott aufgetragen hatte. Und Liebe ist ja zumindest in unserem Kulturkreis nicht unbedingt etwas, was man mit dem Willen verknüpft, sondern ich denke eher so mit Emotionen, was ja auch nicht schaden kann. Aber das Entscheidende von Liebe ist eben ein Wille. Und das wird hier in diesem Lied deutlich. Sie waren willig. Und nicht, sie haben sich gut gefühlt. Nein, sie waren willig. Nicht? Und das hat sie eben als Liebende gekennzeichnet, dass sie wirklich gesagt haben, Barak, Deborah, wenn Gott das will und wenn ihr das sagt, dann wollen wir das auch. Dann wollen wir das auch. Nicht? Und das, was Gott da von ihnen, sag ich mal, verlangte, das war ja nichts Leichtes. Das war ja nicht etwas, was Spaß machte. Das war ja auch nicht etwas, was man mal ebenso nebenbei erledigt, sondern das erforderte wirklich, und das ist das zweite Kennzeichen, woran man Liebe zu Gott festmachen kann, das erforderte wirklich einen ganz intensiven Einsatz. Nicht? Und dieser Einsatz zeigte sich eben ganz einfach darin, ja, dass sich einige Stämme auf den Weg machten. Dass sich einige Stämme wirklich auf den Weg machen, was diese Schlacht anbetrifft. Und liebe Geschwister, dieses Lied ist deshalb so schön, weil sich nämlich hier die Geister scheiden. Und das kommt ja hier ganz, ganz deutlich zum Ausdruck. Da wird überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. Wie war es? Es war ein Aufruf Gottes, in diese Schlacht zu ziehen. Und es war so, dass das führende Personal in Israel und Teile eben des Volkes wirklich willig waren, in diese Schlacht zu ziehen. Und wir haben ja vorhin gehört, wer es gewesen ist. Ephraim, Benjamin, Machir, Zebulon, Naphtali und Issachar. Das waren also die Stämme, nicht die Deborah und Barak auf den Fuß folgten. Und jetzt natürlich sofort die Frage, wer ging nicht in diesen Kampf? Wer folgte nicht diesem Ruf? Schließlich bestand das Volk Israel doch aus 12 Stämmen. Nicht? Und es waren die Stämme Ruben, Gad, Dan, Asser. Und was wirklich erstaunt, nicht die, das waren ja eigentlich doch die größten Stämme, Juda und Simeon, die werden gar nicht erwähnt, die werden noch nicht einmal erwähnt. Und wenn Sie das mal so an der Personenzahl hochrechnen, nicht, da war es weit über die Hälfte, die überhaupt nicht in den Kampf zog. Und das, liebe Geschwister, das gibt uns eine ganz tiefe Nüchternheit in unser persönliches geistliches Leben hinein. Nicht, da ist ein Auftrag Gottes, da habe ich einen Auftrag Gottes. Ich gehe jetzt den Weg. Ich bin jetzt mit der Durchführung dieses Auftrages dran. Und jetzt habe ich nicht automatisch damit zu rechnen, dass alle christlichen Einheiten da mitmarschieren und das Problem automatisch da durchgezogen wird. Sondern es gibt Schwierigkeiten, es gibt Blockaden, es gibt Hindernisse. Und das hat auch vielleicht schon der ein oder andere hier aus unserem Raum in seinem geistlichen Leben erlebt. Nicht? Da hast du einen Auftrag. Da bist du diesen Weg im Gehorsam gegangen. Da hast du zum Beispiel diesen oder jenen Kreis gegründet. Oder da hast du ganz allgemein gesagt, diese oder jene Aktion ins Leben gerufen. Nicht? Und dann merkst du plötzlich am Ende, es sind nur ganz, ganz wenige, die da mitmachen. Wie oft hört man schon in einer Gemeinde, es sind immer dieselben, die die Arbeiten da machen. Also ich habe nicht automatisch damit zu rechnen, dass alle da mitmarschieren. Sondern diese tiefe Nüchternheit muss ich sehen. Aber jetzt kommt natürlich wieder das berühmte Aber. Aber schieben wir bitte diese Stämme, die da nicht mitzogen in den Kampf, schieben wir sie bitte nicht so leichtfertig zur Seite. Diese Rubens, diese Gads, diese Dans, diese Assas, diese Judas, diese Simeons, liebe Geschwister, seien wir ehrlich, die kennen wir auch ein Stück weit in unserem Leben. Das heißt, da gibt es einen Auftrag Gottes, ich bin jetzt mit der Durchführung dran, ich soll jetzt den Weg im Gehorsam gehen und ich möchte auch geistlich so funktionieren, wie diese 6 Stämme, die da in den Kampf hineinzogen und plötzlich merke ich, dass ich doch ein Stück weit anders bin. Da kommt plötzlich der Geist des Rubens in mein Leben hinein. Ja, was ist der Geist des Rubens? Da heißt es ja, an Rubens Bächen überlegten sie lange. Nicht? Das ist der Geist, ja, wie soll man sagen, der Geist des Zögerers, der Geist des Unentschlossenen, der Geist des Zauderers. Nicht? Sie überlegten lange und sie überlegten und sie überlegten und sie überlegen heute noch, ob sie im Namen Gottes damit kämpfen sollen. Nicht aufgrund ihres langen Überlegens kommen sie absolut nicht in die Gänge. Sie kommen nicht auf den Weg. Aber es ist nicht nur der Geist Rubens, der in mein Leben hineinkommen kann. Es kann sich auch der Geist Gads in mein Leben hineinschleichen. Nicht von Gad heißt es ja, dass er jenseits des Jordans blieb. Nicht, das ist so der Geist, ja, der sich so distanziert verhält. Nicht, und der Distanzierte sagt, ach, weißt du, Herr, so mit diesem Gehorsam, nicht sich da so in diese Schlacht zu werfen, ja, das so ganz deutlich zu zeigen, ah, das ist nicht unbedingt so mein Ding. Das möchte ich nicht so. Weißt du, Herr, dir so direkt nachzufolgen, nein, nein, ich bin so eher der Gatt-Typ, der so im Bild gesprochen jenseits des Jordans bleibt, aber der beobachtet, wie die Schlacht Israels ausgeht. Aber so mittendrin sich so in die Schlacht da hineinzuwerfen, das ist nicht gerade mein Ding. Nicht? Und so lässt sich natürlich Gatt durch die Herausforderung in keinster Weise beunruhigen. Ja, und was wird von dann gesagt? Von dann heißt es, dass er auf fremden Schiffen dient. Nicht? Der kann überhaupt nicht mehr in die Schlacht ziehen. Nicht? Das ist so der Geist, der abhängig ist. Der ist so der Geist des Gebundenen. Ja? Der ist überhaupt nicht mehr abkömmlich, weil er sich eben verkauft hat, im Bild gesprochen, nicht? Weil er abhängig ist, weil er gebunden ist. Nicht? Der kann überhaupt nicht mehr an einer geistlichen Aufbrucharbeit mit teilnehmen, nicht? Und kann gar nicht hier an den Auftrag Gottes mitrealisieren. Nicht? Weil er sich momentan, sag ich mal, durch seinen Lebensstil in eine ganz andere Welt hinein manövriert hat. Nicht, er sitzt jetzt, wie wir gehört haben, er sitzt jetzt im phönizischen Tal, nicht, und ist da mit den Phöniziern stark engagiert im Schiffshandel, nicht, verfolgt da eigene wirtschaftliche Interessen, hat heilsgeschichtlich mit Israel überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, und dann kommt noch Asser. Und von Asser ist schon interessant, diese einzelne Stimme da mal zu durchleuchten. Von Asser heißt es hier, dass er am Ufer des Meeres saß und ganz ruhig blieb. Ganz ruhig. Ganz ruhig an seinen Buchten. Ja, das ist so der Geist, wie soll man sagen, der Geist des Gleichgültigen. Der Geist des Unbeteiligten, nicht? Das ist so die Haltung, dass man sagt oder dass man so tut, als ob gar nichts geschehen wäre, sich möglichst ruhig verhalten, nicht auffallen. Nee, es könnte ja sein, dass mir sonst etwas passiert. Ich meine, Ruhe mag zwar die erste Bürgerpflicht sein, das ist richtig, aber ob es die erste Christenpflicht ist, weiß ich nicht. Meine Ruhe sicherlich in dem Sinne, dass man wieder geistlich neu auftanken kann, aber dann wieder nicht in dem Dienst des Herrn weiter marschieren kann. Ja, und dann kommt noch Judah und Simeon, haben wir ja vorhin schon gesagt, die werden noch nicht mal erwähnt. Die werden noch nicht mal erwähnt. Nun ist hier nicht aufgeführt, warum. Wir wissen es nicht, warum sie nicht erwähnt werden. Aber die scheinen dermaßen aus dem ganzen geistlichen System heraus zu sein, dass man sie, was diese Schlacht betrifft, ja, dass man sie gar nicht anzusprechen braucht, geschweige denn, dass sie überhaupt mithelfen. Es gibt ja manchmal so Postkarten, wo dann irgendwelche Sprüche draufstehen. Und manche Sprüche, ja, die haben durchaus schon etwas Wahres in sich. Und da gibt es also zum Beispiel einen Spruch, da heißt es, wer etwas will, der findet Wege. Wer aber etwas nicht will, der findet Gründe. Nicht? Und genau das trifft er hier zu. Genau das trifft er zu. Es gab viele Gründe für Ruben, für Gad, für Dan, für Asa, für Judah, für Simeon. Mag sein, dass es auch viele wichtige und gute Gründe gegeben hat. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber das ist nicht die Frage dieses Triumphliedes. Das ist nicht die Frage, die in diesem Lied steckt, sondern die Frage lautet schlicht und einfach, liebst du den lebendigen Gott oder liebst du ihn nicht? Darum geht es. Nicht bist du zögerlich, unentschlossen wie Ruben? Bist du distanziert und verliebt in dein beschauliches, bürgerliches Leben? Nicht, oder bist du eben gebunden oder bist du wirklich verstrickt in deine eigenen Interessen? Nicht, oder bist du eben wie Asa, bist du eben gleichgültig, bist du unbeteiligt und legst kolossalen Wert auf dein Abgesichertsein? Ja, oder gehörst du sogar zu denen, die bei Gott noch nicht einmal Erwähnung finden, wie Judah und Simeon? Und deswegen, liebe Geschwister, schieben wir diese sechs Stämme, die da nicht mitgezogen sind, schieben wir sie bitte nicht zu weit weg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Geist Rubens, Gad, Dan, Asa, Judas und Simeon, dass wir diesen Geist wirklich erkennen und dass wir nicht in diesen Fehler hineinrutschen. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt noch ein letzter Gedanke, woran man die Liebe wirklich zu Gott festmachen kann. Ich sagte es ja auch vorhin schon, in diesem Lied geht es eigentlich nicht um ein militärisches Gemetzel. Es geht auch nicht darum, dass es um einen lokalen Befreiungsschlag geht von ein paar Juden damals. Nein, nein. Sondern dieses Lied hat wirklich seine Schönheit darin, nicht, dass es schlicht und einfach um die Frage geht, liebst du den Herrn? Liebst du den Herrn? Und das kann man festmachen an einem Willen, das kann man festmachen an einem Einsatz, dass ich mich auf den Weg mache, und das kann man natürlich auch festmachen, das ist das Letzte, an der Tat. Und diese Tat bedurfte ja nun wirklich einer ganz großen Anstrengung und vor allen Dingen, es schloss auch ein riesengroßes Risiko ein. Denn niemand von den Beteiligten wusste, wie geht diese ganze Sache aus. Geht sie schief oder läuft sie gut? Kein Mensch wusste das. Und so steht Gott, das ist jetzt ein Wort jetzt an jeden Einzelnen von uns. Und so steht Gott nicht nur damals vor Deborah und Barak und Teilen des Volkes mit der gleichen Frage, mit dem gleichen Gebot, mit dem gleichen Ansatz, sondern so steht er auch vor jedem Einzelnen von uns. Und was will Gott von uns? Er will nicht ein bisschen Religion. Er will auch nicht ein bisschen Anstand. Er will auch nicht ein bisschen Ordentlichkeit. Das kriegst du auch ohne Gott hin. Sondern er will dich, dein Herz, deine Person, deine Mitte. Und das, liebe Geschwister, das wird erkennbar an einem Willen, am Einsatz und an der Tat. Und jetzt kann es ja heute Morgen durchaus sein, und das wäre nicht die schlimmste Reaktion auf dieses Wort Gottes, was wir heute gehört haben, dass ich plötzlich merke, so liebe ich ihn ja gar nicht. So liebe ich ihn ja gar nicht. Aber dann muss man bei dieser eigenen Erfahrung ja nicht stehen bleiben, sondern kann immer wieder zu dem kommen, der eine Unmenge Liebe zu jedem Einzelnen von uns hat. Und kann immer wieder um dieses einzigartige Geschenk der Liebe Gottes bitten. Dass ich zu ihm sage, ja, Herr, lass mich dich wieder lieben, richtig lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meiner Kraft oder von ganzem Gemüt. Und lass das, Herr, bitte erkennbar werden an meinem Willen, an meinem Einsatz und an meiner Tat. Und dann habe ich diese Verheißung, die in dem letzten Satz zum Ausdruck kommt, die ihn so lieb haben, die werden sein wie die Sonne, die aufgeht wie in ihrer Pracht. Oder wie es im Psalm 34, Vers 6 heißt, nicht, die werden erquickt werden, und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Das heißt, dass Gott sich auf ihre Seite stellt. Und genau das hat dieses Mini-Trüppchen ja erfahren. Genau das hat das Mini-Trüppchen erfahren. Und vielleicht noch eins. Man kann sich durch das Nichtfolgen des Rufes Gottes auch ganz böse ins eigene Fleisch schneiden. Warum? Weil dann die Segenserfahrungen in deinem und in meinem Leben ausbleiben. Und genau das Gegenteil hat ja dieses Trüppchen erfahren. Die konnten hinterher erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, was er für ein Wunder getan hat. Und es war ja wirklich nur ein Mini-Trüppchen. Nicht diese 10.000 Mann, wir haben es ja gehört, was sie da hineingeworfen haben in die Schlacht, das war ja nicht der Rede wert. Nicht, aber Gott hat ein großes Wunder geschehen lassen, sodass man zum Schluss sagen kann, als letzten Satz, derjenige, der Gott liebt, ist immer der Beschenkte.